Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, an dem wir leben dürfen. Wir danken dir, dass du auch heute zu uns sprechen wirst, dass du zu uns immer sprichst, weil dein Geist uns unser Leben begleitet. Und so freuen wir uns auch auf das, was du heute in uns anstoßen willst. Und wir beten, dass wir offene Herzen haben, die bereit sind, auch das zu hören, was dein Evangelium sagt. Amen. Guten Morgen. Kennt ihr das, wenn ihr richtig beeindruckt seid von Menschen und dem, was sie tun? So vielleicht eine einzelne Handlung, wo ihr sagt, erstaunlich. Und mir ging das mal so vor 6 Jahren, das war Ende 2015, da haben nämlich Mark und Chan Zuckerberg bekannt gegeben, dass sie 99% ihres Vermögens spenden werden. Stückweise, um Gesundheit, Bildung und freien Internetzugang weltweit zu verbessern. Und ich muss sagen, das ist schon was, finde ich, wenn Menschen erkennen, dass das, was sie haben und das, was sie sind, dass sie das einbringen können in eine Weltgemeinschaft und das nicht nur für sich hamstern, sondern irgendwie so ausdrücken, wir wollen großzügig sein, wir wollen mit einer gewissen Weitsicht auch Themen unserer Zeit anpacken und unseren Beitrag leisten und darin Verantwortung übernehmen. Und ich finde das eine starke Sache und ein Mensch, der sich da super auskennt, der weiß, wie es ist, wenn Millionen, Milliardäre Gelder geben, der sagt zu dieser Situation um Zuckerbergs, es handelt sich um ein unglaublich beeindruckendes und enormes Engagement, das wirklich alles in den Schatten stellt, das wir bisher gesehen haben. Beachtenswert. Ich möchte uns heute eine Geschichte vorlesen aus dem Markus-Evangelium, die in eine sehr ähnliche Richtung geht. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 41, und auch da erleben wir Jesus als einen sehr aufmerksamen Zeitungsleser, der hinschaut und interessiert ist an dem, wie Menschen sich und das, was sie haben, einbringen. Und ich lese mal einfach den ersten Vers vor, wir werden es so stückweise jetzt durchgehen. Markus 12, ab Vers 41, da heißt es, und Jesus setzte sich zum Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Also ich muss sagen, an dieser Stelle ist es jetzt vielleicht keine gute pädagogische Maßnahme, aber was Jesus hier macht, weil ich finde, das gehört sich nicht. Man setzt sich nicht hin und guckt, was andere Leute geben. Man analysiert nicht die Kontoauszüge anderer und das ist einfach eine Grenzüberschreitung in die Privatsphäre. Aber gut, Jesus macht es trotzdem und dazu muss man vielleicht wissen, wie das damals so funktioniert hat. Jesus ist ja im Tempel und es heißt ausdrücklich, oder dieser Gotteskasten stand im Vorhof der Frauen. So hieß dieser Platz und der Tempelbezirk war ein riesiger Komplex, also vergleichsweise jetzt nicht unbedingt, aber für die Juden damals war das schon ein Mordsbauwerk. So, und da gab es eben das Allerheiligste, da wo Gott sagte, dort wohnt er und wo der Priester nur einmal im Jahr rein durfte. Dann gab es das Heilige, Heiligtum, wo auch der Priester ihre Opfer brachte und so weiter. Und dann gab es eben diesen Vorhof der Frauen, wo auch noch Frauen, das war ja damals so, auch noch rein durften. Und dort stand eben auch die Schatzkammer oder besser gesagt diese Opferkästen. Und es gab insgesamt 13 Stück und die hatten so eine Form wie so eine Posaune. Und da hat man dann eben sein Geld reingelegt. Aber das war alles natürlich nicht so einfach, wie es jetzt klingt, sondern es gab natürlich immer auch den Priester, den diensthabenden Priester. Und der musste genau schauen, wofür jetzt was gegeben wurde und das dann entsprechend sortieren. Ja? Das heißt also, dass es verschiedene Opfermöglichkeiten gab und einer dieser posaunenförmigen Kästen war für freiwillige Opfer gedacht. Also vielleicht so in unserem Sprachgebrauch für zweckungebundene Spenden. Ja? Damit konnte dann alles Mögliche gemacht werden. Meistens wurden damit die Brandopfer im Tempel bezahlt, die allein Gott zustanden, die keinen besonderen Zweck dienten, sondern einfach nur eine Form der Dankbarkeit waren. Und das, finde ich, passt ja auch ganz gut zum Erntedankfest heute. Also, der diensthabende Priester stand also da und du bist gekommen mit dem, was du hattest und hattest ein Anliegen und er fragte dich, was willst du heute tun? Und dann hast du gesagt, ja gut, hab Mist gebaut, ich würde gerne Schuldopfer bringen. Und dann hat er gesagt, okay, dann wurde kurz diskutiert, wie viel das kosten würde und so weiter. Und dann hast du dieses Opfer in den entsprechenden Kasten gelegt und es wurde dann geprüft, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Also richtig Bürokratie, ja. Also das war schon Mordsaufwand. Und dann musstest du eventuell noch dein Geld wechseln gehen, weil du dummerweise die falsche Währung dabei hattest und so weiter und so weiter. Also das war schon richtig was. Und Jesus schaut sich dieses Treiben an. Und er beobachtet, wie so Leute kommen und mit ihren Anliegen, ob das jetzt Dank für den erstgeborenen Sohn war, der jetzt ausgelöst werden musste, oder dass vielleicht jemand noch ganz geknickt kam und sagt, ich habe Mist gebaut, ich muss einen Schuldopfer bringen. Und vielleicht dann auch die Verhandlungen, wo dann einer sagt, letztes Jahr war es noch alles viel günstiger. Und dann sagt der Priester, ja, die Inflation, die Schafe werden teurer und so. Also da ging es richtig zur Sache. Das war schon auch, also wie man sich das vorstellt, auf so einem Markt irgendwo ein Stück weit. Und Jesus schaut zu und beobachtet das alles und hört die Menschen und was sie sagen vielleicht auch, schaut sie sich an, woher sie kommen und gewinnt ein paar spannende Erkenntnisse. Viele Reiche geben viel, beachtliche Summen. Und Jesus, muss man ja wissen, der war ja ein Mann vom Dorf. Das war ja niemand, der mit großen Summen in seinem Leben irgendwie umgegangen ist, sondern, und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm schon auch teilweise die Ohren geschlackert haben, als er gehört hat, was so die Schickeria Jerusalems oder die reichen Händler aus anderen Städten, aus Ägypten und so weiter, was die für Beträge da reingelegt haben. Also wie gesagt, ich finde, es gehört sich nicht, aber Jesus hat es gemacht. Und ich vermute auch, dass es immer mal wieder so spektakuläre Nachrichten in der Jerusalemer Post gab, so wo das Spendenbarometer steht und neue Rekorde, wer wie viel gegeben hat und so weiter. Und man könnte sicherlich viel jetzt darüber sprechen, aber dann passiert etwas, nämlich eine unbeachtete Randerscheinung betritt die Bühne. Und ich will einmal weiterlesen. Das heißt nämlich dann, und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Mitten im Getümmel kommt jetzt eine Witwe, ausdrücklich eine arme Witwe. Und ich denke, eine arme Witwe hat man damals gut erkennen können. An ihrer Kleidung, an ihrem ganzen Äußeren hat man schon erkennen können, okay, hier kommt eine arme Frau. Eine Frau, der ihr Leben, warum auch immer, Wendung genommen hat, die sie in eine Misere gebracht haben. Und diese Frau kommt jetzt und sie bringt 2 Lepton. Lepton war die kleinste jüdische Münze damals. Ich habe mir die kleinste Münze, die in meinem Geldbeutel zu finden war, rausgeholt. Also so, wo eine kleine 1 draufsteht. Und die Übersetzung von Lepton bedeutet leicht. Das Geld ist so leicht, das merkst du gar nicht, wenn du das in der Tasche hast oder auch nicht. Das fällt dir praktisch gar nicht auf. Im Unterschied zu einer großen Goldmünze oder sowas. Es ist also die kleinste jüdische Münze und sie bringt sie mit. Und das ist alles, was sie hat. Und das bringt sie vorbei. Und die erschreckende Botschaft, die sie jetzt im Tempel bekommt, ist, dass du mit dem Wenigen im Tempel gar nichts kriegst. Du kannst dir im Tempel nichts davon kaufen. Gar nichts. Ein Spatz kostet nämlich schon 4 Lepton. Das heißt, mit dem, was sie bringt, konnte sie nichts beitragen. Gar nichts. Einen halben Spatzen, was ist das schon? Und ich weiß nicht, ob du das als Kind mal so eine Erfahrung gemacht hast. Du bist voller Freude über ein Stück glänzendes Metall, das du irgendwo her hattest, in irgendein Geschäft gegangen und wolltest dir was kaufen. Und an der Kasse sagte die Verkäuferin, das reicht einfach nicht für die Packung Kaugummis oder was auch immer du da aufs Kassenband gelegt hast. Und ich glaube, diese Frau, sie wusste schon, dass sie gar nicht zum Priester gehen musste, um irgendwas zu klären, sondern dass sie eigentlich nur eines tun konnte mit dem, was sie hatte, nämlich es in den freiwilligen Abgabekasten zu schmeißen. Weniger hätte sie ja nicht geben können. Der diensthabende Priester wird es wahrscheinlich kaum notiert haben. Das war die Arbeit gar nicht wert, irgendwie diesen Betrag auch nur auf einem Stück Papier niederzuschreiben. Es war ein zu vernachlässigender Betrag, ein Betrag, auf den es nicht ankommt. 2 Lepta fallen nicht ins Gewicht, sie sind schlicht zu leicht. Hätte Jesus nicht darauf aufmerksam gemacht, hätte es wahrscheinlich niemand gemerkt, dass diese Frau an diesem Tag überhaupt im Tempel war. Und auch bei uns ist es ja so, dieses Kleingeld, ganz ehrlich, das ist mehr Arbeit, das zu zählen, als dass es uns hinterher was bringt. Deswegen geben wir auch Trinkgeld, wenn wir ehrlich sind, oder? Damit wir das ganze Kleingeld nicht mit uns rumtragen müssen. Und doch wurde diese Geschichte dieser Frau notiert. Wahrscheinlich nicht in den offiziellen Büchern der Priesterschaft, des Tempels, aber sie wurden notiert im Markus-Evangelium und über Jahrtausende tradiert. Auch wir können sie heute noch lesen, obwohl diese Frau eigentlich nichts gegeben hat. Jesus nimmt also diese Geschichte wahr und er kommt zu einer absurden Beurteilung. Und er sagt, ich lese mal weiter, und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas hineingelegt haben. Jesus ruft seine Jünger und sagt, schaut euch das an. Guckt mal genau hin, ich will euch was zeigen. Und dann sagt er diese Worte, wahrlich, das ist immer ein Ausdruck dafür, jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas, was Gewicht hat. Und er sagt, ich sage euch, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Jesus will, dass seine Leute hier etwas lernen, etwas beobachten, etwas verstehen vom Reich Gottes. Und er spricht diese verrückte Beurteilung aus und er sagt, das war mehr als alles andere, was heute gegeben wurde. Ich finde das absurd. Zwei Lepta. Damit kann man im Grunde nichts anfangen. Also auch faktisch kann man damit nichts anfangen. Zwei Pfennig, das ist ja, man überlegt ja, ob man diese Dinge überhaupt noch braucht. Also zwei Centstücke. Und so viele Leute haben etwas mitgebracht. So viele Leute haben etwas gegeben für den Dienst am Hause Gottes. Und diese arme Witwe, sie soll mehr gegeben haben? Ich finde, das ist auch wieder eine gewagte Ansicht, aber hören wir mal, wie Jesus das begründet. Jesus erklärt sich nämlich und sagt, denn diese alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihr ganzes Hab eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Jesus macht etwas, was man ja auch in der modernen Pädagogik nicht unbedingt machen soll, er vergleicht. Er stellt nämlich diese arme Frau, diese Witwe, die praktisch kaum noch was hat, allen anderen gegenüber. Und mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass er nicht die anderen schlecht macht. Das tut er nicht. Er sagt aber, diese Frau hat mehr gegeben. Er vergleicht es und er markiert sie als ein Vorbild. Er sagt ja nicht, diese Frau ist die Einzige, die etwas gegeben hat, aber er sagt, sie hat mehr gegeben. Schauen wir mal rein. Da kamen die Leute und die haben aus ihrem Überfluss etwas hineingegeben. Von dem, was sie eh schon hatten, haben sie die Oberfläche abgekratzt, für was auch immer, für ein Anliegen. Und ich glaube ja schon, dass auch Leute da waren, die wirklich Anliegen hatten. Und haben mit den Beiträgen, die sie da gebraucht haben, einfach Dinge im Tempel bewegt, für ihr eigenes Leben gemacht, wie auch immer. Aber man kann sagen, dass das, was sie gegeben haben, höchstwahrscheinlich an vielen Stellen einfach Überfluss war. Das haben sie am Ende des Monats gar nicht gemerkt. Im Grunde betrifft sie es finanziell, zumindest wirtschaftlich, nicht besonders. Das heißt aber nicht, dass es kein Zeichen war, dass diese Menschen nicht dadurch etwas ausgedrückt haben, was ich erstaunlich finde, tatsächlich. Nämlich, dass sie geteilt haben, dass sie etwas vorbeigebracht haben. Ich hatte in meiner Schulzeit, so es war so 6., 7. Klasse, einen koreanischen Freund. Wir haben auch eine Weile zusammen im Internat auf einem Zimmer gelebt und irgendwann hat er das Glück gehabt, dass seine Eltern in die Hauptstadt gezogen sind. So konnte er bei seinen Eltern wohnen und trotzdem noch auf unsere Schule gehen. Und ich weiß nicht, wer schon mal koreanisch gegessen hat, aber die wissen, was sie tun. Wirklich. Hervorragendes Essen. Und er hat immer schüsselweise Zeug mit in die Schule gehabt für die Mittagspause, also Ganztagsschule gab es damals auch schon. Er hat immer schön ausgeteilt. Und ich glaube, seine Mutter hat extra immer viele reingepackt, weil sie wusste, der Johannes, das Internatessen ist nicht so toll und dann kriegt er wenigstens mittags was Gescheites. Und so habe ich mich immer sozusagen bei ihm durchgeschnorrt. Und je nachdem, wie er drauf war, konnte er als Gönner auftreten und sozusagen dem armen Johannes und noch so ein paar anderen ein bisschen was abgeben von dem, was er hatte. Und manchmal war er auch ein bisschen fies. Aber wie dem auch sei, es hat ihm überhaupt nicht wehgetan, ein Gönner zu sein in der Mittagspause, weil seine Mutter ihm immer voll aufgeladen hatte. Und trotzdem hat er geteilt, zumindest meistens. Und das ist auch was wert, wenn Menschen lernen zu teilen, wenn Menschen etwas weitergeben. Und es gibt ja auch genug von uns Reichen, die das nie gelernt haben. Die teilen diesen Ausdruck von, ich bin ein Beschenkter und ich habe Verantwortung für das, was ich habe und ich gebe auch weiter, die Verantwortung übernehmen für auch unsere Weltgemeinschaft. Das ist ja nichts Selbstverständliches in unserer Zeit. Wie dem auch sei, viele Reiche haben viel gegeben, sicherlich auch aus Dankbarkeit und Anerkennung einem Gott gegenüber, der sie versorgt. Aber diese Witwe hat mehr gegeben. Warum? Sie hat alles gegeben. Sie hat alles von ihrer Armut, nicht von ihrem Reichtum, sondern von ihrer Armut reingegeben. Sie hat gegeben, was sie hatte. Es war eine geringe Handlung und die in Jesu Augen eine tiefe, tiefe Bedeutung hatte. Ich habe vorhin einen Satz gesagt und ich hoffe, dass die aufmerksamen Hörer unter euch direkt gesagt haben, Johannes, das ist nicht richtig. Ich habe nämlich gesagt, sie hätte weniger nicht geben können. Und das entspricht nicht der Wahrheit. Diese arme Witwe, sie hätte sehr wohl weniger geben können. Wenn du zwei hast, kannst du immer eins behalten. Und auch dann hätte sie wahrscheinlich noch relational mehr gegeben als alle anderen. Aber diese arme Witwe hat sich entschieden, das Winzige, was sie hatte, völlig abzugeben, völlig dem Gott hinzuwerfen, der als Einziger wahrscheinlich noch in ihrem Leben irgendwie Halt gegeben hat. Sie hat alles von ihrer Armut gebracht, die ganzen 2 Lepta. Sie hat nichts zurückgehalten, sie hat alles, was sie für ihr Lebensunterhalt hatte, und es war brutal wenig, einfach reingetan. Und Jesus ist zutiefst beeindruckt. Er ist beeindruckt, weil ich würde sagen, er merkt, dass diese Frau Vertrauen ausdrückt. Es geht gar nicht um den Betrag. Es geht darum, dass sie Vertrauen ausdrückt in einen Gott, der versorgt. Ihre freiwillige Gabe gibt eine Einsicht in ihr Herz, diese Einsicht reicht sehr tief. Es zeigt nämlich, dass sie diesem Gott, zu dem sie hier kommt, absolut vertraut. Dass sie darauf vertraut, dass dieser Gott ein Gott der Witwen und Waisen ist. Dass dieser Gott ein Gott ist, der sich den Ausgegrenzten und den Armen und Schwachen und Unterdrückten hinwendet. Dass dieser Gott Israels, der sich in der Geschichte gezeigt hat als ein Gott, der nicht wegschaut, sondern der sich einsetzt für diejenigen, die ihm nicht abschöpfen können von ihrem Reichtum. Und ein Gott, der sich stark macht für die, die unterdrückt sind, der sich stark macht für die Versklavten und Ausgebeuteten unserer Zeit. Und sie sagt damit, ich glaube daran, dass Gott mich sieht. Trotz des ganzen Getümmels im Tempel, trotz des Lärms, dass Gott sehr wohl weiß, dass ich da war. Und so legt sie alles hinein und macht damit etwas, was ich Glauben nenne, sichtbar. Es ist nämlich etwas Handfestes, es ist nicht nur etwas Theoretisches, es ist nicht nur ein Lied, sondern es ist etwas, was sie tut, was ihr ganzes weitere Leben auch beeinflussen wird. Ich finde, wir erleben hier eine Frau, die sehr, sehr viel Mut zeigt. Nicht Mut aus eigener Kraft, sondern Mut, weil sie auf diesen Gott Israels schaut. Und die eine Hoffnung hat, die weit über das nächste Mittag- oder Abendessen hinausgeht. Die nämlich darauf vertraut, dass Gott Hoffnung für sie hat. Und dass Gott auch eine Hoffnung schafft, weit über das, was wir hier in dieser Welt erleben, hinaus. Und sie drückt aus, ich liebe diesen Gott. Ich gebe mich ihm hin, ich vertraue, ich hoffe, ich lasse mich fallen. Und ich glaube, das muss erstmal jemand nachmachen. Und genau darauf will aus meiner Sicht Jesus seine Jünger aufmerksam machen. Er will zeigen, schaut mal hin. Schaut euch diese unbedeutende, unbekannte, machtlose Frau an. Schaut hin. Schaut ihre Handlung an. Sie ist keine Frau, die wie eine Gönnerin in den Tempel geht und sagt, ich kann hier was geben. Sondern sie kommt als eine Frau, die Erwartungen hat. Als eine Erwarterin, die darauf hofft, dass der Gott ihrer Väter eingreift. Diese arme Witwe hat mehr als alle anderen in diesen Kasten gelegt, weil sie sich letztlich selbst hineingelegt hat. Sie hat sich und ihr ganzes Leben in die Hände Gottes gelegt. Jesus macht seine 12 Jünger und wer auch immer noch sonst dabei war, auf diese Geschichte aufmerksam. Und ich glaube, auch heute können wir auf diese Geschichte aufmerksam gemacht werden und uns die Frage stellen, wie sieht es bei uns aus? Wie leben wir das? Was beeindruckt uns? Und wie gehen wir mit den Dingen um, die wir haben? Mit uns selbst? Und ich glaube, dass Jesus hier etwas auch sagen kann zu unseren Herzen. Nämlich egal, ob du denkst, dass du viel oder wenig hast, Das ist gar nicht die entscheidende Frage. Sondern die Frage ist, bist du bereit, dich diesem Gott Israels, dem Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, bist du bereit, dich dem in die Hände zu werfen? Ich glaube, dass auch wenn niemand jene Schlagzeile über deine geringen Handlungen aufsetzen wird und das irgendwo erscheinen wird, ist es doch so, dass Gott sehr genau sieht, wo wir Vertrauen haben, wo wir uns hingeben als ganze Menschen. Ich glaube nämlich, dass Gott nicht die großen Summen sucht, dass Gott überhaupt keine Summe sucht, sondern dass Gott ganze Herzen möchte. Und darin ist diese arme Witwe an diesem Tag für viele Menschen seit jeher zum Vorbild geworden, weil sie ihm sehr viel mehr reingelegt hat als ein paar Pfennig. Sie hat sich selbst gegeben und hat damit Vertrauen gezeigt und ihr ganzes Leben dem Gott anvertraut, wo sie sagt, dem möchte ich vertrauen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, dir gehört alles, was in dieser Welt ist, auf ihr lebt, aus was sie gemacht ist, es gehört alles dir. Und ich danke dir, dass wir als Menschen auch gerade heute daran denken dürfen, dass du der bist, der unser Leben versorgt, von dem alles abhängt. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir einen Gott haben, dem wir letztlich gar nichts zurückgeben können, aber der sich danach sehnt, unser Leben bei sich zu haben, der sich danach sehnt, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns aufmachen, um mit ihm durchs Leben zu gehen. Und ich danke dir für diese Geschichte, Jesus, auf die du uns aufmerksam gemacht hast. Ich danke dir für diese arme Frau, der ihr Leben sicherlich alles andere als leicht war und die sich trotzdem entschieden hat, dem Gott zu vertrauen, der alles Schicksal lenkt. Und Jesus, so laden wir dich ein, auch unsere Herzen zu bewegen und sagen dir Danke für all das, mit dem du uns beschenkt hast in unserem Leben. Amen.